Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort zu unserem heutigen Himmelfahrtsfest lesen und hören wir miteinander Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, Leben auf der Seite des Siegers. Die Lage der Gemeinde Jesu war schwierig und bedrohlich zur Zeit des Apostels Johannes. Johannes selbst war zu dieser Zeit als Verbannter auf der Insel Patmos. Die Gemeinde litt unter der Verfolgung durch den Kaiser Domitian. Auch die Gemeinde heute geht in ähnliche Krisen. Wir sind in der Endzeit weit vorangeschritten. Israel ist seit mehr als 60 Jahren zurück im verheißenen Land. Wir erleben Naturkatastrophen in zunehmendem Maße, ob es gewaltige Fluten sind, Wirbelstürme, Erdbeben, extreme Dürren mit gewaltigen Feuersbrünsten im Wechsel mit Überschwemmungen riesiger Landstriche. Bestätigt wird das Fortschreiten der Endzeit durch den unglaublich schnellen Abfall der Gemeinde Jesu in unseren Tagen. Kürzlich hatte auch das Präsidium unseres Bundes einen offenen Brief zum Thema Homosexualität auf den Weg gebracht, in dem es im Prinzip hier bereits kirchliche Fehlentwicklungen vorbereitet, mal ganz vorsichtig zum Ausdruck gebracht. Ich habe einigen Brüdern gesagt und geschrieben, genauso fing es in der Landeskirche vor 10, 15 Jahren auch an. Man diskutiert drüber. Jetzt im neuesten Idea-Stand zu lesen, ich habe es gerade vorhin erst überflogen, dass auch der Prorektor der Ausbildungsstätte unseres Bundes in Elztal dafür wirbt, dass die Homosexuellen in unseren Bundesgemeinden mutiger auftreten müssten, dass es andere braucht, die ihr Anliegen unterstützen. Und wir sehen, wie der Verfall auch an unserer Freikirche nicht vorübergeht. Wir werden leider wahrscheinlich sagen müssen, dass das Präsidium und die Bundesgeschäftsführung bereits in weiten Teilen davon betroffen sind und auch viele andere Gemeinden unseres Bundes auf diesem Weg mitmachen. Im anderen Falle könnte sich eine Bundesleitung das überhaupt nicht erlauben, derartige Stellungnahmen abzugeben. Sie müssten ja mit einem Aufschrei der Empörung rechnen. Der endzeitliche Geist der Finsternis greift auch tief. Wir sehen es nicht nur in die Landeskirchen, auch in die Freikirchen, auch in die unabhängigen Gemeinden hinein, in die gläubige Gemeinde tief hinein, auch in das Leben jedes einzelnen Gläubigen. Es wäre ja ganz falsch, wenn wir diese Fehlentwicklungen sehen und sagen, naja, die anderen. Unser Problem ist, auch unsere Gemeinde in der Eichenau, auch jedes einzelnen von uns. Wir leben ja in der gleichen Endzeit. Wir sind den gleichen Einflüssen, dem gleichen Geist der Verführung, der Anpassung ausgesetzt. Und dieser Kampf findet im Leben eines jeden Einzelnen von uns statt. Wir leben mitten in dieser zerfallenden, dem Ende entgegenstürmenden Zeit. In dieser Lage ist die Offenbarung vor allem ein Trostbuch. Mir ging es darum, den Bogen zu schlagen über 2000 Jahre Kirchengeschichte. Die Situation der Gemeinde damals, sie hatten viel äußere Verfolgung, wir haben mehr innere geistliche Bedrohung und Verführung. Aber wir erleben in diesen Tagen auch in besonderer Weise, wie die Gemeinde damals, die Wirklichkeit und die Macht des Bösen. Und in diese Situation hinein, wo die Macht des Bösen tobt, wo die Macht des Bösen damals zur Zeit des Apostels Johannes mehr und mehr scheint, die Oberhand über die Gemeinde zu gewinnen, da ist die Offenbarung das Trostbuch schlechthin. Die Offenbarung ist nicht in erster Linie ein Buch zur Deutung der Endzeit. Da wird sie von vielen falsch verstanden. Das ist sie zwar auch, aber nur unter anderem. Auch indem wir die Zeichen der Zeit im Licht der Offenbarung deuten, ist die Offenbarung ein Trostbuch. Ich habe im Bibelgesprächskreis, als wir vor einigen Jahren dieses Thema hatten, Offenbarung sind wir ja durchgegangen, vermutlich über mehr als ein Jahr, da hatte ich immer wieder darauf hingewiesen, die Offenbarung macht uns deutlich, dass Gott im Regiment sitzt. Und sie sagt uns diese Abfallerscheinungen voraus, damit wir wissen, auch wenn auf dieser Erde alles drunter und drüber zu gehen scheint, versichert uns die Offenbarung, eurem himmlischen Vater sind die Zügel nicht entglitten. Auch wenn wir erschüttert daneben stehen und fragen, Herr, wie kannst du das alles in der Welt und in der Gemeinde zulassen, dann sagt uns die Offenbarung, der Herr hat es vorhergesagt, schon vor 2000 Jahren, es wird so kommen, es muss so kommen. Aber es ist der Herr, von dem alles ausgeht und deshalb haben wir in der Offenbarung vor jeder Ereignisreihe den Blick in den Thronsaal Gottes. Von dort geht alles aus, von dort wird weiter alles regiert, von dort wird alles begrenzt und von dort wird auch alles eines Tages beendet und zum Ziel gebracht. Die Offenbarung ist vor allem ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde und war übrigens deshalb ganz anders als heute. In der ersten Christenheit des zweiten und dritten Jahrhunderts, solange die Gemeinde unter der Verfolgung stand, war die Offenbarung das meistgelesene Buch der Gemeinde. Trostbuch. Das gilt auch für die ersten Verse, zu denen unser heutiger Predigttext gehört. Wir hören den Zuspruch von Gnade und Frieden. Vers 4 ist dem Inhalt nach ja der Gruß, mit dem ich euch vorhin und in fast jedem Gottesdienst vor der Predigt von der Kanzel grüße. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es ist derselbe Gruß, nur in der Formulierung des Apostels Paulus nach Römer 1, Vers 7. Aber inhaltlich, Gnade euch und Friede von dem, der ist. Gnade und Friede, darum geht's. Gnade, das ist im letzten Grund ja ein Sammelbegriff für alle Güte, für alle Wohltaten, für allen Segen, den Gott uns zukommen lässt. Alles ist im Begriff Gnade eingefasst. Gnade ist, dass Gott unsere Sünde vergibt. Gnade ist, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Gnade ist, dass Gott unsere Gebete erhört. Gnade ist, dass Gott verheißt, vollmächtig unter uns zu sein und an und durch uns zu handeln. Gnade ist, dass Gott eine Tür auftut. Verdient haben wir das alles nicht. Es ist Gnade. Und von diesem ganzen Reichtum, der zur Gnade gehört, wird nun ein Punkt noch besonders hervorgehoben, der Friede. Damit ist zum einen der Friede mit Gott gemeint, dass wir zurückhören dürfen in die Gemeinschaft mit dem Vater und dann wieder Frieden mit ihm haben, alles Trennende weggeräumt wird, dass wir mit unserem Schöpfer und Vater in einem bereinigten Verhältnis leben, nicht mehr in Kampf und Auflehnung gegen ihn, sondern in friedvoller Unterordnung. Das ist ganz wichtig. Vorhin, wo ich sagte, Thema Bund, Homosexualität, es kommen genau die gleichen Argumente, die haben jetzt damit zu tun. Man heißt, sagt, diese Frage ist nicht heilsentscheidend. Es sei eine ethische Frage. Und ethische Fragen seien nicht heilsentscheidend. Ganz falsch. Da kriege ich so einen Hals. Warum? Es ist eine Frage des Gehorsams. Und wer prinzipiell bewusst dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam ist, der geht seines Heils verlustig. Denn wer Jesus liebt und wer zum Herrn gehört, der tut seinen Willen, sagt Jesus immer und immer und immer wieder. Und es ist erschreckend, dass sogar fromme Leute, ich habe das früher vor Jahren auch in den Landeskirchen erlebt, diesen Unsinn nacherzählen und versuchen, die kirchliche Lage mit diesem Unsinn wieder zu beschwichtigen. Die Landeskirchen haben festgestellt, es gibt keine einzige Bibelstelle, die sich positiv zur Homosexualität äußert. Das ist noch sehr verharmlos ausgedrückt. Denn die Bibel äußert sich eindeutig und durchgängig ganz und gar negativ. Da merkt man schon an der Sprache, wie man versucht, den biblischen Tatbestand zu verschleiern. Aber obwohl man festgestellt hat, die Bibel äußert sich nirgends positiv dazu, nimmt man sich gegen Gottes klares Wort die Freiheit heraus, es unter den Segen Gottes zu stellen und gut zu heißen. Gegen Gottes Wort, das ist ungehorsam. Das trennt von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist heilsentscheidend, ganz und gar. Das war Stichwort. Nicht mehr Kampf, Friede mit Gott. Wer so lebt, wer so lehrt, liebe Geschwister, kann nicht im Frieden mit Gott leben. Denn er lebt nicht in der friedvollen Unterordnung unter den Herrn, sondern er lebt im Geist der Auflehnung. Gottes Wort sagt, aber ich will ganz anders. Also, zunächst ist mit dem Stichwort Friede der Friede mit Gott gemeint. Dann ist sicher auch der äußere Friede gemeint. Wie sehr sehnt sich gerade die Gemeinde in Zeiten der Verfolgung und Bedrohung nach Frieden? Vor allem aber dürfte gerade in dieser Situation der innere Friede gemeint sein, der Friede in Gott. Der äußere Friede ist uns nicht verheißen. Oft haben wir noch nicht einmal Frieden in der Gemeinde, was äußerst schmerzlich ist. Aber den inneren Frieden, den sollen wir haben, den können wir haben, jederzeit, der ist uns zugesagt. Dieser Friede, der auch dann da ist, wenn die äußeren Verhältnisse beängstigend, bedrohend und beunruhigend sind. Dieser Friede, der auch da ist, wenn der Weg schwer ist, vielleicht sogar unsäglich schwer. Dieser Friede, der aus dem Vertrauen auf Gott kommt, aus dem Wissen um seine Gnade, aus dem Wissen, Gott macht es gut. Er sitzt im Regiment und führet alles wohl. So werden uns also Friede und Gnade zugesprochen. Die Betonung liegt auf dem Begriff, auf dem Wörtlein zugesprochen. Das ist nicht der fromme, brüderliche Wunsch des Apostels Johannes. Wenn er schreibt, Gnade und Friede sei mit euch, dann meint es nicht eine Möglichkeit. Es ist ein Segenswort. Und der Segenszuspruch sagt uns die von Gott gegebene und garantierte Wirklichkeit zu. Das Segenswort ist bevollmächtigtes Wort von Gott her. Das Segenswort hat schaffenden, wir könnten sogar sagen gebietenden Charakter. Nicht aus unserer Vollmacht, sondern aus der Vollmacht Gottes. Gottes Wort schafft, was es sagt. Und in dieser Vollmacht dürfen wir einander das segnende, machtvolle Wort Gottes zusagen. Wo wir dem anderen in der Vollmacht Gottes Segen zusagen, da schaffen wir in der Vollmacht, die Gott uns gegeben hat, diesen Segen über dem anderen und in ihm. Die Verse 4 und 5 zeigen uns den dreieinigen Gott als Garant und Ursprung dieses Segens. Gnade und Frieden stammen aus einer dreifachen Quelle. Gnade euch und Friede von dem. Jetzt wird gesagt, von wem Gnade und Friede kommen. Zunächst von dem, der ist und der war und der kommt. Das bezieht sich auf den Vater. Das bestätigt unter anderem eindeutig der letzte Vers unseres Abschnittes, Vers 8. Wenn der, der hier spricht, sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Genau die gleiche Formulierung, eingebettet in die ganz typische Selbstbezeichnung des Vaters. Im Alten Testament wäre hierbei, spricht Gott, der Herr, oder wie Elberfelder übersetzt, der Herr, Gott, wäre hier der Jahwe-Name mit dabei gewesen. Der hebräische Gottesname hätte hier mitgestanden. Die erste Quelle der Gnade und des Friedens ist also der Vater. Die zweite Quelle ist der Heilige Geist. Hier die sieben Geister, die vor dem Thron sind. Die sieben Geister, das hat uns damals bei der Offenbarungsauslegung auch schon kurz gewundert, es ist doch nur ein Geist, das ist richtig. Aber die Siebenzahl bringt die Fülle des Heiligen Geistes symbolhaft zum Ausdruck. Ähnlich wie Offenbarung 3,1 dies sagt, der die sieben Geister Gottes hat. Oder 4,5 und 7 Feuerfackeln vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und die Verbindung mit dem Lamm, Offenbarung 5,6. Und ich sah inmitten des Thrones ein Lamm, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes. Die dritte Quelle ist Jesus Christus. Außergewöhnlich ist hier, dass der Heilige Geist als dritte Person der Dreieinigkeit vor der zweiten Person genannt wird, vor Jesus. Das ist selten. Ich habe gefragt, warum geschieht das hier? Vielleicht deshalb, weil in diesen Erdentagen der Geist als der Tröster bei uns ist. Die Person Gottes, die uns, solange wir noch nicht selber in der Herrlichkeit sind, eben durch die uns Gott besonders nahe ist. Jede Person ist nun noch einmal näher bestimmt. Der Vater als der Ewige und Unveränderliche, der ist und der war und der kommt. Weil Gott der Ewige ist, werden die Karten nie neu gemischt. Das ist zum einen in der Politik ganz anders. Das kann der Wirtschaft und auch anderen immer wieder schwer zu schaffen machen. Nach jedem Machtwechsel im Bundeskanzleramt können manche Dinge wieder ganz neu aussehen. Nicht so bei Gott. Weil er derselbe ist. Der ist, der war, der kommt. Deshalb bleiben auch die geistlichen Regeln zu allen Zeiten dieselben. Worauf ich mich gestern verlassen konnte in der Beziehung zum Herrn, darauf kann ich mich in der Beziehung zum Herrn auch morgen und übermorgen verlassen. Gott ist nicht launisch, der die Dinge permanent über den Haufen schmeißt und sagt, ja, das war vorgestern, heute habe ich mir was anders überlegt, jetzt gelten andere Regeln. Nein, es gelten immer die gleichen Regeln, sein Wort gilt für alle Zeit. Und auch seine Verheißung hat nicht nur gestern gegolten, sie gilt heute und morgen. Weil er der Ewige ist, ist auf ihn Verlass. Die Mächte kommen und gehen, aber unser Herr bleibt. Der Heilige Geist wird beschrieben, beziehungsweise die sieben Geister, als die, die vor seinem Thron sind. In der Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu ist der Heilige Geist in Person die Verbindung zwischen der irdischen Gemeinde und dem Thron Gottes. Ist mir in diesem Augenblick, als ich es gelesen hatte, ganz wichtig geworden. Hier auf der Erde ist die kämpfende und leidende Schar, oft verzwagt, oft müde, oft matt. Dort auf dem Thron im Himmel ist der Sieger. Aber die beiden sind nicht voneinander getrennt. Sie sind miteinander verbunden im Heiligen Geist. Und es ist ja der Heilige Geist, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen am Thron des Vaters. Jesus Christus ist gleich in dreifacher Weise benannt und vorgestellt, in drei Ämtern und Aufgaben. Zuerst ist Jesus der treue Zeuge. Ich habe eigentlich gestutzt, ich weiß gar nicht, ob ich an diesem Begriff überhaupt schon mal hängen geblieben bin. Ich habe mich gefragt, wen oder was bezeugt er? Die Ausleger gehen meistens dahin, dass sie sagen, der treue Zeuge, weil er die Wahrheit bezeugt. Kann man sicher mit Recht so sehen. Ich bevorzuge eine andere Deutung. Jesus bezeugt uns. Wieso? In dem Sinne, dass er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ich denke, dass das der Zuspruch sein dürfte in dieser Situation, wo ja die Gemeinde verfolgt ist, wo sie in der Gefahr steht, Jesus zu verleugnen, um Haut und Haar zu retten, das Leben davonzubringen. Da sagt Jesus, ich bin der treue Zeuge. Denkt dran, wenn ihr mich bezeugt vor den Menschen, werde ich euch auch bezeugen vor meinem himmlischen Vater. Wer sich treu zu Jesus hält, der kann sich darauf verlassen, dass sich Jesus auch treu zu ihm hält. Als nächstes wird Jesus bezeichnet als der Erstgeborene der Toten. Welch ein Trost, liebe Geschwister, wenn der Tod durch das Martyrium an jeder Ecke lauert, den zu kennen, den zum Herrn und Heiland zu haben, der der Erstgeborene der Toten ist. Welche Verheißung, dass uns der Tod nichts anhaben kann, dass uns deshalb auch alle Not und Verfolgung nichts anhaben kann, auch alle Krankheit nicht. Wir hatten es ja beim Thema Organspende. Wie zittert die Welt vor dem Tod? Und wie getrost dürfen wir als Kinder Gottes auch schwere Krankheit tragen, auch Krankheit, die zum Sterben führt, weil wir den kennen, der den Tod überwunden hat, der Erstgeborene der Toten ist. Wir leben an der Seite des Siegers, der sogar den Tod besiegt hat. Wir hatten es neulich im Gespräch, als wir Besuch hatten, nur ich bin der Einzige, der sich auf den Himmel nicht freuen darf. Weil mir hat meine Frau Prügel angedroht. Spaß, ja. Aber es ist etwas ungeheuer Tröstliches, liebe Geschwister. Ich kann es auch wirklich aus dem eigenen Erfahren ja bezeugen, am Abend vor der Operation, wenn man einer schweren Operation entgegengeht und man weiß, es liegt in der Hand des Herrn und man kann ganz getrost sein, denn wenn die Operation nicht mit dem Leben endet, sondern mit dem Sterben, dann dürfen wir bei Jesus sein. Unglaublich tröstlich. Und drittens wird Jesus bezeichnet als der Fürst der Könige der Erde. Auch das muss uns wundern. Weshalb? Mich hat es geschwind gewundert. Wer ist eigentlich der Fürst dieser Welt? Satan. Erstens dürfte ein Unterschied drin stecken zwischen der Erde und der Welt, Kosmos, wobei die Dinge sicher auch ineinander übergehen, deshalb darf es trotzdem kurz verwundern, aber ich denke, es hat einen Sinn, dass Jesus hier als der Fürst der Könige der Erde bezeichnet wird, macht deutlich, Satan ist der Fürst unter Gott dieser Welt immer nur so weit, obwohl er das Anrecht eigentlich erworben hat durch unsere Sünde, bleibt er immer nur so weit Fürst dieser Welt, als der eigentliche Fürst und Machthaber im Raum lässt. Jesus allein ist der, der sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Satan hat auch Macht, aber nur so viel, wie ihm der eigentliche Fürst der Könige der Erde lässt. Welcher Trost bei allem Toben der Mächte des Bösen, dass wir wissen dürfen, wir leben auf der Seite des Siegers. Wir leben auf der Seite des Fürsten der Könige der Erde. Gerade diese letzte Bezeichnung, dass Jesus der Fürst der Könige der Erde ist, steht an Himmelfahrt ganz im Mittelpunkt. Und sie hat in der Offenbarung eine besondere Bedeutung. Denn im ganzen Buch der Offenbarung geht es letztlich um die eine einzige Frage. Wer ist der Herr aller Herren? Wer hat das letzte Wort? Vor wem beugen sich am Ende die Knie? Wem kommt Anbetung zu? Ihr merkt, dass es darum geht in der Versuchung Jesu. Das ist die einzige Frage. Satan will, dass Jesus ihn anbetet. Es geht um die einzige Frage, wer ist der Herr, wem gebührt die Ehre, wem gebührt die Anbetung. Und die Antwort, auf die braucht der Leser nicht lange zu warten. Er muss die Offenbarung nicht wie einen Krimi bis zum Ende lesen, um die Antwort auf diese entscheidende Frage zu bekommen. Die Antwort wird gleich zu Beginn in den ersten Versen gegeben. Da wird festgestellt, Jesus ist der Fürst der Könige auf Erden, das A und das O, der Anfang und das Ende, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ihr seht ganz verschiedene Formulierungen und sie alle haben das eine Thema, Jesus ist der Herr, der Ewige, der Allmächtige. Dieses Wissen ist wichtig im Blick auf unsere ganze Zeit. Die Endzeit schreitet voran, die antichristliche Verführung nimmt zu, die Gemeinde wird immer mehr zum verachteten Häuflein. Das ist eine Anfechtung. Ich denke, das ist eine Anfechtung für euch, das ist eine Anfechtung für mich auch immer wieder, wenn man sieht, andernorts boomen zum Teil die Gemeinden, aber mit welchen Mitteln? Ich will da nicht alles schlecht machen, steht uns nicht zu, alles nur deshalb, weil es woanders wächst, gleich zu verdächtigen, aber wir sehen, dass vieles um den Preis der geistlichen Verflachung erkauft wird. Und wir sehen auch, dass die Gemeinden, die treu am Herrn bleiben, sich sehr schwer tun in diesen Tagen. Und mitten in diese Entwicklung hinein, mitten in diese Situation auch unserer Gemeinde erklingt dieses gewaltige Trostwort, Jesus ist Sieger. Fritz Grünzweig betont, dieses Wissen vermag auch Christen in der Verfolgung, in der Bedrängnis und im endzeitlichen Leiden zu bewahren vor Verzagtheit, vor Kapitulation, vor Menschengefälligkeit und vor dem Überlaufen zum Feind. Unser Herr siegt und wir leben auf der Seite des Siegers. In jeder Lage dürfen wir das wissen, mag sie noch so trostlos aussehen. Unser Herr siegt. Im Blick auf die Zukunft dieser Erde, im Blick auf die Zukunft unserer Gemeinde, im Blick auf alle Nöte und Bedrohungen unseres eigenen Lebens, wir dürfen wissen, unser Herr siegt. Und wir stehen auf der Seite des Siegers. In diesem Bewusstsein dürfen wir zur Ruhe kommen. Ich greife nochmal auf den letzten Sonntag zurück, Thema Gebet, wo ich Ole Hellesby zitiert hatte. Beten bedeutet nichts anderes, als sich in die Sonne der Gnade zu legen, die Not seiner Seele und seines Lebens in diesem heiligen Licht auszubreiten. Ein Beter zu sein heißt, sich in einer Lichtkur zu befinden und Jesu wundertätige Kraft Tag und Nacht auf alle Not einwirken zu lassen. Christsein bedeutet in Wahrheit einen Platz an der Sonne haben. Auf unser heutiges Thema übertragen heißt Jesus nachfolgen nichts anderes, als sich in das Licht dieser Tatsache zu legen, eine Lichtkur zu haben unter der Tatsache, Jesus siegt. Wir haben einen Platz an der Sonne, weil wir auf der Seite des Siegers leben. Das ist das Einzige, was wir wissen müssen in allem Kampf und Streit, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und wir haben Teil daran. Denn Jesus hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Und dafür geben wir ihm die Ehre. Dahin mündet alles. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vers 6. Dazu ist die Gemeinde Jesu da, um Anteil zu haben an seinem Sieg und ihm dafür die Ehre zu geben. Dafür feiern wir miteinander Gottesdienst. Da geht es natürlich um die Begegnung mit Gott. Da geht es um das Hören auf sein Wort. Da geht es um das Reden mit ihm. Da geht es um die Gemeinschaft miteinander. Aber all das dient dem einen, dass wir miteinander ihm die Ehre geben. Und dass wir auch gestärkt werden aus der Gemeinschaft mit ihm, dass wir ihm auch von Montag bis Samstag mit unserem Leben die Ehre geben, neu orientiert durch sein Wort. Manche reden hier von der Proklamation unter Charismatikern, ein beliebter Begriff. Er ist trotzdem richtig, auch wenn die Charismatiker ihn verwenden. Die liegen nicht mit allem ganz falsch. Es geht um eine feierliche Ausrufung, eine amtliche Kundmachung. Jesus ist der Herr. Kein anderer ist der Herr. Kein anderer hat die Macht. Kein anderer hat das Sagen. Wir verkünden damit öffentlich, es gibt nur den einen, dem die Ehre gebührt von Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Allein Jesus. Und das hört im Gottesdienst nicht nur die sichtbare Welt. Das bezeugen wir nicht nur einander. Das hört auch die unsichtbare Welt mit, wenn wir bezeugen, Ehre sei Gott. Noch ist das nicht zu sehen, aber der Tag wird kommen. Und darauf richtet uns Gottes Wort als nächstes den Blick. Siehe, er wird kommen mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn durchbohrt haben. Mit den Wolken. Sie verhüllen die Herrlichkeit Gottes, aber dann tritt der wiederkommende Herr aus der Verhüllung heraus. Noch leben wir im Kampf. Aber bald kommt der Sieg. Alle werden ihn sehen und erkennen, und dann fängt das große Wehklagen an. Auch wieder überraschend, gell? Der Herr kommt und es bricht nicht Jubel aus. Wehklagen. Nämlich das Wehklagen der breiten Massen, die ihn bisher nicht erkennen wollten. Und sie werden sagen müssen, wir haben alles Nötige gewusst. Wir hätten ihn erkennen müssen. Wir hätten ihn annehmen müssen. Aber unsere Gleichgültigkeit, unsere Auflehnung haben es verhindert. In der Entscheidungsstunde war uns unser eigener Wille wichtiger als der Wille Jesu. Liebe Geschwister, ich befürchte, das ist der weitest verbreitete Grund, warum Menschen sich nicht für Jesus entscheiden. Weil sie wissen, wenn ich klar auf die Seite Jesu trete, dann muss ich mein Leben und meinen Willen ihm unterordnen. Das wollen sie nicht. Der eigene Wille ist wichtiger. Wir könnten zum Anfang zurückkehren, erspare ich mir. In der Entscheidungsstunde müssen sie sagen, sind wir lieber auf der Seite von Menschen gestanden, als auf der Seite Jesu. Dürfte ebenfalls einer der ganz wichtigen Gründe sein. Wir wissen, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert zu trennen, mitten durch die Familien. Wer sich da falsch entscheidet, gehört zu denen, die sagen müssen, und jetzt sind wir verloren. Wehklagen. Zacharia beschreibt uns dieses Wehklagen von der Seite des Volkes Israel aus. Es ist der gleiche Tag, es ist das gleiche Ereignis. Auch Israel wird wehklagen, weil sie dann begreifen, wir haben unseren Messias abgelehnt. Wir haben unseren Erlöser an die Heiden ausgeliefert. Weil sie erkennen müssen, dass es für uns 2000 Jahre durch Not und Verfolgung, durch innere Blindheit ging. Das war alles grob unnötig. Wir hätten es vermeiden können. Wir hätten nur den anerkennen müssen, der offenkundig der Heiland und der Erlöser war und ist. Israel und die Völker werden an diesem Tag gemeinsam wehklagen. Und trotzdem wird es einen großen Unterschied geben. Worin wird an diesem Tag der Unterschied sein für Israel und die Völker? Die Völker hatten bis zu diesem Tag ihre Chance. Mit diesem Tag ist diese Chance vorbei. Für die Völker kommt der Herr zum Gericht. Für Israel kommt er zum Heil. An diesem Tag wird Israel die Decke von den Augen genommen. In allem Wehklagen wird Israel seinen Herrn erkennen und annehmen. In diesem Tag gehen wir entgegen, liebe Geschwister, an dem unsere Herrlichkeit offenbar wird. Und bis dahin gilt es auszuhalten, bis dahin gilt es treu zu sein, bis dahin gilt es mutlos und unverzagt zu sein im Dienst, an den uns der Herr gerufen hat miteinander. Bis dahin dürfen wir am Werk sein im Wissen, unser Herr lebt, unser Herr siegt. Amen.